herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe unseres Retail Newsflashs. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Mein Name ist Anna Hegenbart und gemeinsam mit Heidi Krebs und Wolfgang Krogmann besprechen wir heute wieder die spannendsten Themen rund um den Einzelhandel. Wochen ja auch viel unterwegs waren, berichte ich heute wieder hier live aus meiner Homebase in Berlin, wo ich heute auch schon die Fußbodenheizung angedreht habe. Der Herbst ist da. Wolfgang und Heidi, ihr seid auch zu Hause, nehme ich an.
Ja, ich bin auch im Herbst in Hamburg hier, aber heute ist blauer Himmel, kühl, eigentlich ein schöner Herbsttag.
Was ist im turbulenten Wien los, Heidi?
Im turbulenten, kalten oder leicht schon herbstlich frischen Wien ist es noch sehr bewölkt, grau in grau. Natürlich sehr spät geht die Sonne auf. Es ist in der Früh schon recht dunkel, aber ja, an das müssen wir uns jetzt gewöhnen.
Genau, Summer is over und die Herbstumsätze, ich glaube, die letzten Wochen waren ja eh gut für den Handel, was das gute Wetter angeht. Und ich würde sagen, wir starten auch gleich mit aktuellen Kennzahlen und Pressemeldungen, Wolfgang, wieder und gehen dann wieder auf anstehende Neueröffnungen bzw. neue Formate und Konzepte ein, bevor wir wieder mit unserer finalen Kategorie Wieso eigentlich nicht abschließen. Wolfgang, startet ihr gleich los?
Jo, genau. Ja, also das nimmermüde Lied des E-Commerce würde ich heute Morgen nochmal anstimmen. Also, weil das Einzelhandelsinstitut und Statista, die hatten jetzt gerade nochmal so ein bisschen die Zahlen zusammengestellt und die gehen wir nicht alle durch. Keine Sorge, das ist ja auch ein bisschen langweilig, aber so ein paar Highlights daraus. Die haben nämlich die 1000 größten E-Commerce-Shops, in diesem Falle in Deutschland, untersucht und die machen zusammen 70 Milliarden Euro. Das ist schon mal eine ganz gewaltige Summe. Man muss sich ja immer vorstellen, dass diese Summe ansonsten ja im klassischen Einzelhandel gewesen wäre. Ne? Deshalb ist das immer so bedeutend. Das trifft das ja, die normalen Geschäfte. Und die haben im letzten Jahr ein Wachstum von 30% hingelegt, was natürlich durch Corona begünstigt war. Und das stärkste Wachstum haben gemacht die Unternehmen, die eigentlich auch stationär vertreten sind und stattdessen dann sozusagen in den E-Commerce-Bereich sich verlagert haben. Hornbach, IKEA, Saturn. Die konnten teilweise um 70 oder 80% sogar wachsen. Ja, die Hitliste, das ist keine Überraschung, insgesamt führt Amazon mit 13,9 Milliarden Euro im letzten Jahr. Und dann kommen dahinter schon zwei Unternehmen, die sehr viel Geld auch mit Bekleidung und Schuhen machen, nämlich Otto und Zalando. Aber mit Otto ist der zweitgrößte und weltweit auch immer noch einer der größten, machen 4,5 Milliarden. Zalando annähernd 2 Milliarden. Mediamarkt, Saturn, Lidl, Apple, IKEA, Notebox billiger. Das ist eine Überraschung, ne, finde ich, mit 820 Millionen, aber die Leute haben da gekauft. Und wen ich auch überraschend stark finde, ist, die wachsen so von unten dadurch, ist H&M. Die haben im letzten Jahr schon über 700 Millionen Euro nur online gemacht und kompensieren damit eben das Geschäft, was sie in den stationären Geschäften nicht mehr machen. Und ja, und das Wachstum wird wohl aller Voraussicht nicht so schnell eingebremst werden. Nicht jeder wächst mit in dem Bereich, aber hier diese Großen, die haben auch nicht zugelegt. Ja, und dann habe ich hier noch einen anderen Großen aus dem Fashion-Bereich. Das ist die Firma Bestseller aus Dänemark. Die haben Rekordgewinn erzielt jetzt im letzten abgelaufenen Geschäftsjahr. Und haben dabei 3,55 Milliarden Euro Umsatz gemacht weltweit mit einem Ergebnis von 618 Millionen Euro. Das ist ja eine ganz ordentliche Rendite, muss man sagen. Sie haben Ihre weltweiten Geschäfte auf 2523 ausgebaut und haben dann noch unzählige Shop-in-Shop, die will ich jetzt gar nicht alle nennen. Das Tolle ist, dass die Mitarbeiter einen Erfolgsbonus dieses Jahr erhalten, nämlich alles zusammen in Höhe von 40 Millionen. Der Gründer und CEO Anders Paulsen war selber überrascht über das gute Ergebnis. Das Unternehmen hat eine ganze Reihe von digitalen Tools weiterentwickelt und neu entwickelt, Einrichtung virtueller Showrooms, Social Selling. Er wurde zitiert: Wir haben versucht, der beste Kunde für unsere Lieferanten und der beste Lieferant für unsere Kunden zu sein, was für uns eines der wichtigsten Prioritäten ist. Naja, und die Mitarbeiter wurden eben jetzt belohnt. Alle 17.000 Mitarbeiter erhalten ein zusätzliches Monatsgehalt. Das finde ich jetzt mal wirklich toll, dass ein Unternehmen das so macht. Ist erstens eine Anerkennung und Wertschätzung. Und na gut, man könnte sagen, da war genug da, aber es gibt genügend andere Firmen, die sowas eben nicht machen. Ob das nun den Anders Paulsen sozusagen darüber hinweg hilft, dass seine drei Töchter 2019 in Sri Lanka bei einem Attentat ums Leben gekommen sind, das wage ich zu bezweifeln und das sollte man auch immer im Kopf haben. Denn der gute Mann wird natürlich, wenn er seine beruflichen Entscheidungen trifft, sicherlich auch sein Privatleben nicht ausblenden können. Und ich glaube, Geld wird nicht helfen, das zu vergessen. Aber zumindest hat er an seine Mitarbeiter gedacht und die bei dem Erfolg mit einbezogen.
Es sei ihm definitiv vergönnt. Bestseller ist er wirklich. Ich sehe es ja auch bei uns in den Outlets. Die haben so Gas gegeben mit den verschiedensten Marken auch. Haben wir jetzt in Romont sogar auch einen Only & Sons temporär eröffnet. Wir haben einen Name It in Neumünster eröffnet. Das ist die Kindermarke von Bestseller. Wir hatten ja im Juni, das ist ja dann auch noch in das letzte Geschäftsjahr gefallen, wir hatten auch wirklich darauf gepusht, deren größten Jack & Jones Store auf knapp 500 Quadratmetern eröffnet in Romont auch. Da kann ich nur sagen, da haben wir dann als MacArthur Glenn wahrscheinlich auch zu diesen Rekordgewinnen beigetragen und die Umsätze da auch mit beeinflusst, kann man sagen, weil die wirklich auch viele Shops mit uns gemacht haben. Und es ist schön zu sehen, gerade auch nach so einer Krise, dass Marken im stationären Handel auch so Gas geben. Also ja, well done und weiter so Bestseller.
Ja, die haben so ihren Platz gefunden, ne, oberhalb der Preiswert wie H&M und Primark. Ne? Eine etwas bessere Qualität, kleinere Geschäfte, vernünftiges Design, spannende Läden zum Teil und spannende Marken, die sie zusammenpacken und immer wechselnde Kollektionen, das haben die ganz gut hinbekommen.
Definitiv und das wird vom Kunden auch angenommen, also zusätzlich zu den Luxusmarken in den Outlets funktioniert auch dieses Mainstream-Sortiment eben wie Only und Jack & Jones super gut, sodass für jeden was dabei ist und der Kunde dann auch teilweise Hybrid shoppt, ne?
Genau.
So, von diesen positiven News im stationären und natürlich wahrscheinlich auch haben die auch sicher guten Online-Umsatz gemacht, zurück in den Online-Modehandel. Das Handelsblatt berichtet nämlich über die Gewinnwarnung und den Chefwechsel des britischen Online-Modehändlers ASOS. Wie ja auch bekannt ist, wie wir natürlich schon öfters berichtet haben, hat der Online-Modehandel natürlich zu den großen Gewinnern der Corona-Pandemie gezählt. Während des Lockdowns konnten da dann natürlich die Konsumenten da ihr Geld ausgeben, während alle der ganze stationäre Handel halt zu war. Wenig überraschend ist jetzt dieser Corona-Boom auch vorbei. Die Konsumfreude lässt nach. Steigende Löhne und Frachtkosten drücken die Gewinnmargen. Deshalb, der britische Modehändler warnt daher am Montag, dass der Vorsteuergewinn im laufenden Geschäftsjahr um mehr als ein Drittel fallen könnte. Und als Gründe gibt die Firma die Lieferkettenprobleme infolge von Corona und dem Brexit an. Zusätzlich trägt der akute Arbeitskräftemangel im Königreich dazu bei, dass die Stundenlöhne für Lagerarbeiter um 20% auf 12 Pfund, das sind gut 14 Euro, gestiegen sind. Und der Aktienkurs fiel daher am Montag um 16%, also am Montag dieser Woche. Und ich glaube, gestern habe ich dann auch wieder gelesen, das ist noch weiter gefallen, jetzt dann am Dienstag, Mittwoch. Vor kurzem hatte auch Boohoo und Zalando für das zweite Quartal einen Gewinnrückgang gemeldet. Das ist, ja, also ich bekomme das ja auch auf mehreren Seiten dann zu sehen bei den Marken, dass wirklich gerade Lieferkettenprobleme herrschen, gerade wenn Ware auch aus Vietnam etc. Kommt. Die kommen da gerade nicht nach und auch, ich habe eine Pressemeldung gelesen, dass auch das Weihnachtsgeschäft da gefährdet ist und die Umsätze, weil man nicht weiß, ob man genug Ware bekommt, um die Nachfrage dann zu bedienen.
Ja? Naja, das ist ja also nicht nur Konsumbereich, sondern auch insbesondere hier der ganze Chip-Bereich, der für die Elektronikgüter so wichtig ist. Ne, die kommen irgendwie nicht drüber und in Vietnam die haben einen ganz harten Lockdown. Und die können zwar teilweise arbeiten, aber mehr von zu Hause, aber nicht in Produktionsbetrieben. Und es kommt dann nicht aus den Häfen raus.
Ne? Ja, Wahnsinn.
Ja. Und ich hatte jetzt gelesen in dem Zusammenhang, dass einige amerikanische Unternehmen, das ist jetzt nicht unser Bereich hier, aber einige amerikanische Unternehmen, die haben jetzt sich zusammengetan und haben Privatcontainerschiffe, also jetzt das sind ja sonst keine Kreuzfahrtschiffe, aber was immer das bedeutet, also die haben sozusagen an den offiziellen Routen vorbei sich Schiffe angemietet, um ihre Ware irgendwie in das Land zu bringen.
Ja, Wahnsinn, ne? Man muss kreativ dann werden. Da merkt man dann Globalisierung, Oli, aber dann schön, wenn man auch Produktionsstätten im Land hat, wo man dann schneller Zugriff hat als so weit entfernt.
Und der gute Brexit, ne?
Der Brexit, der trägt auch nicht dazu bei. Das stimmt. Hier für das britische Unternehmen und deshalb zusätzlich zur Gewinnwarnung soll deshalb auch ein weitreichender Umbau des Managements stattfinden. Vorstandschef Nick Baten verlässt die Firma mit sofortiger Wirkung nach 6 Jahren im Amt. So berichtet das Handelsblatt und nach Unternehmensangaben wollte er sich nicht auf weitere 5 Jahre verpflichten, um die internationale Expansionsstrategie umzusetzen. Aus Sicht von Beobachtern hat der Abgang aber auch mit der enttäuschenden Bilanz in diesem Jahr zu tun. Interimschef wird jetzt der aktuelle Finanzvorstand Matthew Dunn, der das Geschäft jetzt interimistisch führt und sein Ziel wird es sein, den Umsatz deutlich zu steigern. Für das Geschäftsjahr bis Ende August meldet ASUS ja einen Vorsteuergewinn von 177 Millionen Pfund. Das sind ca. 209 Millionen Euro, was immer noch einem Plus von 25% gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht, aber trotzdem deutlich unter den Erwartungen der Analysten liegt. Und für das laufende Geschäftsjahr senkt ASUS deshalb die Gewinnprognose auf 110 bis 140 Millionen Pfund. Das zum Gewinn, der Umsatz steigt ja trotzdem um ein Fünftel auf 3,9 Milliarden Pfund. Und da waren die Hauptdriver, die zu diesem Wachstum beitrugen, also der Kauf von Marken wie Topshop und Selfridges von der insolventen Arcadia Gruppe im Februar diesen Jahres. Und in den kommenden 3 bis 4 Jahren will dann, also der neue Interimschef, den Umsatz auf 7 Milliarden Pfund steigern. Die soll vor allem durch die Gewinnung neuer Kunden in den USA und Europa gelingen. Da haben wir nur alles Gute wünschen in dieser herausfordernden Zeit.
Das ist ja auch ein ordentlicher Sprung, ne? Mal eben in 3 Jahren den Umsatz verdoppeln. Hut ab.
Na klar. Aber da merkt man auch, dass es dann halt machbar ist durch den Kauf von anderen oder zusätzlichen Geschäften, ne? Also Topshop und Selfridges dann, wo man sich den Umsatz dann zukauft. Das ist ja dann kein Like-for-Like. Wachstum in dem Sinne.
Ne? Ja, Boohoo hat das ja ähnlich gemacht. Die haben ja Debenhams gekauft, ne? Und Debenhams, die Läden sind alle geschlossen, aber sie nutzen das eben als Plattform, um dann auch andere Produkte neben den eigenen ursprünglichen damit reinzubringen.
Zusätzlich zum E-Commerce, ähnlich wie Bestseller oder ja, nicht ganz, aber auch mit Vollgas unterwegs ist auch noch eine andere Marke im stationären Handel, Wolfgang.
Ja,
was hast du da diese Woche?
Ja, die immer so klingt wie ein schöner Drink. Man weiß nicht, ist es eine Bar oder ist es ein Shop, ne? Scotch und Soda. Passt zwar nicht zu unserer morgendlichen Runde hier, aber ja, who knows. Jedenfalls ein sehr erfolgreiches holländisches Unternehmen, und das, deshalb erwähnen wir das auch, die noch vorhaben, 15 neue Stores und 7 Franchise-Stores in Europa, Asien, Nordamerika und Mittleren Osten bis Ende 2021 zu eröffnen. Sie haben bereits seit Januar 34 Stores, also eigene Stores und 27 Shop-in-Shop eröffnet und kommen dann auf bis zum Jahresende auf rund knapp 250 Stores und 280 Shop-in-Shops weltweit. Ja, der CEO wird zitiert: "It's indeed a very exciting time for our company, despite the challenges caused by COVID-19 pandemic in the retail industry." Und ja, und jetzt nimmt sich das Unternehmen auch noch den chinesischen Markt vor. Da hat man den ersten, hat sich bei Ali, das ist diese große Plattform, vergleichbar mit Amazon in China, da hat man so einen eigenen Kanal eingerichtet, aber da will man jetzt auch eigene Aktivitäten starten und mit Geschäften richtig durchstarten. Toll finde ich, dass die ganz klassische Einzelhandelsgeschäfte aufgemacht haben. Und Scotch & Soda ist ja eigentlich auch eine Marke, die sich, die wirklich eine Marke geworden ist. Also nicht nur irgendwie ein Laden, sondern eine Marke, die man wiedererkennt. Wir haben besondere Kollektionen, liegen preislich auch nicht so, also, ja, liegen eher im Mainstream-Bereich, nicht zu günstig, nicht zu teuer. Die machen das eigentlich sehr geschickt. Ne? Also definitiv. Wir wünschen denen viel Erfolg.
Ja, haben jetzt auch ein neues Logo. Also ganz so billig finde ich die jetzt nicht. Geht jetzt schon, sage ich mal, mehr Mainstream Premium rauf und wollen sich auch, sage ich mal, jetzt ins höhere Premium-Segment dann auch positionieren, was ich jetzt zuletzt auch von Ihnen gehört habe.
Sind die eigentlich bei euch gespannt. Auch in dem, sind die auch in Roermond?
Ja. Ja. Die sind sehr gut vertreten. Die haben in Roermond haben sie einen Scotch & Soda Kids Store, einen eigenen und einen Scotch & Soda Store und sind auch in Deutschland in allen unseren Outlets vertreten. Von Brick and Mortar gehen wir wieder in den digitalen Retail. Heidi, Wolfgang sagt euch die Marke Fabletics was.
Die machen Activewear, ne?
Activewear, genau. Mhm. Also nicht so active unterwegs, werdet ihr nicht auf Insta getargetet mit dem, aber das ist auch eher eine Frauenzielgruppe, wobei ich auch gesehen habe, die haben auch ein paar Männerkollektionen. Also ich kannte die Marke, weil ich in den Insta-Stories getargetet wurde davon, bin dann auch manchmal draufgegangen. Fand dann aber wirklich sehr aggressive Angebote vor mit Leggings für 12 Euro. Da bin ich dann immer schon gleich ein bisschen vorsichtig, weil ich mir denke, die Qualität passt dann nicht so. Jedenfalls das rein digital gestattete Activewear-Unternehmen Fabletics eröffnet am Berliner Kudamm den ersten Store außerhalb der USA. Das 2013 von Adam Goldberg, Don Ressler und, was mich überrascht hat, das wusste ich auch nicht, Kate Hudson gegründete Unternehmen, war zunächst eben rein digital unterwegs und ab 2015 folgte die Expansion mit stationären Läden. Kern von Fabletics ist die flexible VIP-Mitgliedschaft, bei dem Kunden dann auch Zugriff auf ein breites Angebot an Fitnesskursen haben. Das heißt, man sieht hier wieder, der Activewear-Markt aufgebaut ist. Wir haben ja letzte Woche berichtet, Peloton, die ja mit ihrem Fahrrad und Kursen jetzt auch Activewear produzieren. Man versucht eben so ein Allround-Paket für seine Community aufzubauen. Ähnlich ist es ja wie bei Lululemon, die auch Kurse, Kurse in ihren Stores anbieten. Und da grätscht jetzt auch Fabletics rein. Von der Positionierung kann man sagen, Lululemon hat Leggings, die um die 100 Euro kosten mit BHs von 40 bis 60 Euro circa im Durchschnitt. Und Fabletics, wie gesagt, Leggings würde ich jetzt mal sagen 50 Euro. Wobei, wenn du jetzt auf die Homepage gehst und da diese VIP-Mitgliedschaft dann eingehst, kostet dann eine Leggings 12 Euro. Also ist er dann schon eher im unteren Bereich dann angesetzt, würde ich sagen. Die Fläche in Berlin hat 306 Quadratmeter groß und 150 Quadratmeter Verkaufsfläche. Und der Rest ist dann eben ein separater Kursraum und dann ein Back-of-House. Ne? Und es wird weltweit der 69. Standort des Unternehmens. Und der Berliner Eröffnungstermin ist für den 16. Oktober angesetzt.
Ja. Und weißt du zufälligerweise, wo der Laden ist?
Ja, genau. Der befindet sich am Kurfürstendamm, direkt eigentlich bei der Ulanstraße, nicht weit weg, circa 100 Meter auch vom Lululemon Store. Also der liegt dann zwischen Ulanstraße und der U-Bahn-Station Berlin-Kurfürstendamm.
Ja, da will man wahrscheinlich so ein paar Kunden von Lululemon, deren das Modell kommt mir auch so ein bisschen ähnlich vor, möchte man vielleicht also ein bisschen abfangen, ne?
Who knows? Definitiv, die haben sich da geclustert.
Ja, genau.
Aber beim Merchandising, wenn man sich die Fotos anschaut, die jetzt auf der Webseite sind, der Warendruck ist schon enorm an den Wänden vorwiegend. und das Colorblocking noch so richtig. Also ich kann mich gut erinnern, wie wir vor 15 Jahren Merchandising gemacht haben. Also da ist noch Luft nach oben.
Von den niedrigeren Preisen dann zu höheren Preisen, wo ich eigentlich auch vorbeischauen wollte. Wir bleiben in Berlin, bevor wir den Podcast aufnehmen. Aber das war mir dann ein bisschen zu mühsam, weil man sich dann auch einen Termin ausmachen musste etc. Und zwar Gucci mit ihrem Circo Loco. Und zwar eröffnet Herr Gucci einen temporären Erlebnisraum in Berlin am Halleschen Ufer seit Freitagabend. Also das war dann, glaube ich, der 8. Oktober. Kann zum ersten Mal jeder in Berlin in diese Traumwelt hineinlaufen und über den Blitzlichtgewitterlaufstieg aus der Aria-Show, die Mitte April als einer der großen Programmpunkte im Jubiläumsjahr von Gucci geshowcastet wurde, laufen. Bis Anfang Dezember ist eben nun ein solcher Nachbau des legendären Catwalks der Eingang zum nächsten wichtigen Punkt auf der Agenda inmitten dieses Erlebnisraums. Nämlich dem Gucci Circo Loco Berlin. Und das ist kein Pop-Up-Store und auch kein Event-Space, sondern wirklich beides. Ich finde es ein bisschen ähnlich mit, wir haben es ja auch schon mal berichtet, von diesem Museum of Ice Cream, beziehungsweise genau, den verschiedenen Instagram-Museum, wenn ich das mal so nennen darf. Das sind ja auch dann, sage ich mal, Erlebnismuseen, wo man dann in verschiedene Welten und Räume eintaucht und dann eben Fotos macht und die dann vielleicht als Content für Instagram oder whatever nutzt. Und so ähnlich, finde ich, hat sich das Gucci jetzt auch abgeschaut, weil man da dann wirklich in den verschiedenen Räumen dann auch schöne Kulissen für diverse Fotos hat. Und die nennen es eben einen temporären Erlebnisraum, in dem Menschen zusammenkommen können und die stilistischen Codes von Gucci und unterschiedlichen Kapitel von Alessandro Micheles Aria-Kollektion dort entdecken können und natürlich auch shoppen können. Und neben dem Gucci Circo Loco Berlin gibt es fast zeitgleich auch einen in Mailand und London.
Ja. Ich freue mich schon auf die Blitzlicht-Reels von der Anna.
Ja, ich muss da hin. Es war ja nur jetzt, ich habe versucht, da hinzukommen, aber das mit dem Termin hat mich dann irgendwie genervt, dass man sich dann einen Termin da ausmachen muss. Es gibt dann auch eine Lounge, wo es dann auch, sage ich mal, Musik zu hören gibt, in der Gucci dann auch vorkommt. Man kann dann den Gucci Circo Loco durchstöbern und die Gucci 100 Kollektion entdecken, die gleichzeitig ein Kapitel von Alessandro Micheles Aria Kollektion darstellt. Und die beinhaltet auch T-Shirts, auf denen die Ziffer 22.705 gedruckt ist, weil laut Musiksmatch, einem digitalen Archiv für Liedtexte, in so vielen Songs der Name Gucci seit dem Gründungsjahr 1921 auftaucht. Also ist auch irgendwie eine historische Entdeckungstour.
Ja, ja. Ne? Ja, witzig. Ja. Vom Halleschen Ufer hast du gesagt, ne? Genau. Ist es da nicht so super weit wieder zurück zum Kudamm? Nachdem du vorher im Fitnessstore warst, hast du hier was, da kannst du richtig Hüftgold zulegen, wenn du da shoppst. Nämlich der Süßwarenkonzern Mars, der hat hat einen weiteren Flagship-Store unter der Marke M&M's eröffnet. Ne? M&M's kennen ja alle, das sind diese kleinen bunten Dinger, Schokolade und, ne? Und jetzt auf einer Fläche von 3000 Quadratmetern, das ist nun alles andere als klein, zahlreiche Highlights für Fans der Schokolinsen, das beinhaltet zum Beispiel auch ein M&M's Café, das weltweit erste, in dem man Getränke, Kekse und Eiscreme und sowas bestellen kann. Dann gibt es eine Fotoinstallation, Karaoke Garden, das ist nicht ganz so hoch aufgehängt wie Gucci, aber da kann man auch sich mit den Menschen verbinden. Dann gibt es eine Graffiti-Wand, die als Selfie-Hintergrund dienen soll. Es gibt diesen Späti-Shop, das ist so für Heidi, ne? Das sind die Kioske in Berlin, die lange aufhalten dürfen, die heißen Späti. Cool. Und da kann man dann exklusive M&M's als Merchandise-Artikel kaufen. Damit reiht sich dann Berlin in eine Reihe von anderen berühmten Städten ein in der Welt, wo es das auch gibt, nämlich in New York, Las Vegas, London, Shanghai und in der Mall of America, das ist sozusagen im Mittleren Westen eine der größten Malls der Welt. Ne? Und also M&M und der Mars-Konzern gehen also ganz gezielt in so mega Handelsplätze, AAA-Locations. Das ist Erlebnis. Ich habe das mal selber in London gesehen. Sehr verführerisch, wenn man da mit Kindern reingeht. Leider total ungesund, aber es macht Spaß, wie das Ganze inszeniert wird. Das muss man sagen. Das ist so Walt Disney für Süßwaren. Ne?
Wahnsinn, ne?
Ja, ja.
3000 Quadratmeter ist ja auch keine kleine Fläche.
Nee, nee, das ist.
Da freuen sich die Vermieter.
Da freuen sich die Vermieter, genau. Und ich glaube auch die Ladenbauer, die das alles ausbauen müssen.
Ja. Das auf jeden Fall, genau. Ja.
Ganz bestimmt, ganz bestimmt. Das schaut so aus, als wäre Berlin wirklich so ein Zentrum momentan. Da ist ganz schön viel los, muss man sagen.
Ja.
Ja. Was ihr gefunden habt, ja, ganz toll.
Ist wie vor 100 Jahren. Die 20er Jahre in Berlin waren ja sozusagen, da war Berlin die Stadt. Ne? Da kann man auf jeden Fall hinreisen.
Definitiv. Wir bleiben aber bei Großflächen, bei großflächigen Marken, würde ich jetzt mal sagen. Heidi, du hast News von Adidas diese Woche für uns.
Ja, weil wenn man zuerst zu M&M am Kudamm geht und sich die Schokolinsen hineinwirft, dann muss man nachher dann was tun, um sie wieder runterzubringen. Nein, Scherz am Rande. Adidas reiht sich in die wachsende Liste der großen Marken ein, die den Wiederverkauf testen und aber auch mit etablierten Akteuren im Secondhand-Bereich zusammenschließen. Wir haben ja vor einiger Zeit schon berichtet, Gucci und The Real Real bis hin zu Levi's und Drove. Da werden jetzt Kleidung, Schuhe, Accessoires aller Marken werden zum Weiterverkauf, aber auch zur Spende oder Wiederverwendung in Zusammenarbeit mit ThredUp angenommen. Die Kunden, die können die Artikel kostenlos über die Creator Club App von Adidas verschicken und erhalten dafür je nach Produkttyp beziehungsweise natürlich auch Zustand Treuepunkte, aber auch Gutscheine. Die breite Einführung des Programmes mit dem Namen Choose to Give Back wird voraussichtlich Anfang nächsten Jahres in den Geschäften und online eingeführt werden. Also finde ich jetzt natürlich eine gute Idee. Generell kann man ja sagen, dass dieses Second Life, Second Hand, dieser Gedanke endlich ja auch wirklich Einzug nimmt im größeren Stil. Denn die Modeindustrie ist ja eine der größten Verschmutzungsquellen der Welt und benötigt große Mengen an nicht erneuerbaren Ressourcen. Einem Bericht zufolge von Ellen MacArthur Foundation werden in jeder Sekunde ein LKW mit Kleidung auf einer Mülldeponie vergraben oder aber auch verbrannt. Muss man sich mal vorstellen.
Ein LKW pro Sekunde.
Genau. Boah. Ja. Man merkt dann natürlich aber auch Gott sei Dank immer mehr, dass globale Brands sensibler werden und endlich ins Tun kommen. Da ist natürlich gut, ihre größere Bekanntheit, die unterstützt natürlich für all diese nachhaltigen Themen. Man sollte sich diese Ellen MacArthur Foundation wirklich einmal anschauen. Die machen seit längerer Zeit, beschäftigen sich sie mit Circular Economy. Und wir kennen ja das wirklich gute Beispiel. Ich glaube, Wolfgang, du hast vor einigen Monaten davon schon berichtet. Mood zum Beispiel, dieses Jeans-Meet-Programm. Mood wurde ja 2012 gegründet, wo man das Vorzeigebeispiel, wenn man so will, wo man Jeans zum Mieten bekommt. 40 davon recycelt, 60% organische Baumwolle. Oftmals wird ja nur viel weniger im einstelligen Bereich recycelt. Und das ist schon, glaube ich, eine ganz gute Idee.
Ja, ja, und absolut notwendig. Und ich glaube,
absolut.
Ja, wir kommen ja nicht daran vorbei, dass die Waren im Fashion-Bereich so hergestellt werden, dass man die Grundmaterialien wieder nutzen kann oder die gleichen Artikel nochmal wieder nutzen kann, das Design wieder nutzen kann. Es geht einfach nicht anders, weil leider ist die Textilindustrie eben auch eine der weltweit größten Umweltverschmutzer und das muss sich ändern. Das weiß auch die Industrie und da arbeiten alle hart dran.
Ganz genau. Auch in diese Richtung gehend, nämlich wie man natürlich jetzt den Produkten einen weiteren Kreislauf gibt, also Second Life, im höheren Segment. Haben wir auch letzte Woche von Vestia Kollektiv gesprochen, die ja auch natürlich Echtheitszertifikate gegen Geld anbieten. Nun startet eBay auch damit, dass man eben aktuell noch kostenlos eine Echtheitsprüfung durchgeführt haben kann. Somit können natürlich auch Originalschnäppchen ihre Besitzer wechseln. Und man lockt natürlich auch zusätzlich mit der reduzierten Verkaufsprovision speziell für Sneaker bis 31. März 2022. Ab 100 Euro werden nur mehr 5% Verkaufsprovision verrechnet, für Verkäufe ab 990 Euro sogar nur 2%, aber die fixe Summe von 0,35 Euro pro Bestellung, die bleibt bestehen. Also je mehr natürlich, je höher der Preis, desto weniger Prozente werden genommen. Vestia Kollektiv liegt da ja noch im höheren Bereich, also da das geht ja bis 20% hinauf.
Das drückt die Gewinnmarge, Heidi, dann auch bei dir, ne? Mit den Verkaufsprovisionen.
Ja, natürlich.
Musst auf eBay wechseln dann, damit du nicht die Esel dann nicht bald berichten musst, dass du Gewinnrückgang hast bei den Margen.
Ganz genau. Ich werde meine Augen weich da wirklich, ich werde da recherchieren und dranbleiben, keine Frage. Wichtiges Thema. Second Life. Ja.
Auf jeden Fall. Super, wieder sehr viel Spannendes in den diversen Bereichen. Und ich würde sagen, wir switchen dann in unsere letzte Kategorie. Wieso eigentlich nicht? Und Wolfgang startet hier gleich mal mit ein bisschen Tratsch und Klatsch.
Ja, also ich glaube, alle Menschen kennen Wolfgang Grupp, den Eigentümer von Trigema, einer deutschen Wäschemarke. Der immer wieder sozusagen auf sich aufmerksam macht durch teilweise sehr, wie soll man das mal sagen, provozierende Meinungen, die er hat, zur Unternehmensführung, zu seinem Familienzusammenhalt, auch sein ganzes Geschäftsmodell, was darauf baut, dass er sagt, so, dass ich lasse hier nur in Deutschland herstellen und irgendwo anders auf der Welt. Aber er ist immer noch da, er ist nach wie vor erfolgreich. Und er hat sich auch jetzt wieder geäußert. Wolfgang Grupp ist schon 79 Jahre und macht sich natürlich Gedanken über seine Unternehmensnachfolge. Er hat zwei Kinder, die, sagen wir mal, gut ausgebildet sind und auch jetzt in dem Alter sind, wo sie das irgendwann übernehmen könnten. Aber er macht Auflagen, nicht nur hinsichtlich der beruflichen Qualifikation, sondern auch welchen Partner seine Kinder denn finden werden. Weil er sagt, wenn das ein Partner ist, der nicht zu der Firmen- und Familienphilosophie passt, nämlich hinter dem Geschäft stehen, den ganzen Tag dafür zu sein, da zu sein, aber auch vor allen Dingen dort zu wohnen, wo hergestellt wird. Ne? Die kommt ja aus dem Bereich Burlading, das ist auf der Schwäbischen Alb, so quasi zwischen Stuttgart und Niemandsland gelegen. Und da sagt, da muss man dann auch selber wohnen wollen. Und seine Frau, das ist eine Österreicherin, die ist ja auch für ihn dahin gezogen. Und er sagt, wenn eine seiner Kinder einen Partner hat, der das auch macht, dann wäre das eben die zwingende Voraussetzung. Ja, ich finde, damit in die Öffentlichkeit zu gehen, das hat ja was, ne? das ist die beste Werbekampagne, da spart einem viel Geld, da muss man nicht wieder einen Affen auf die Schulter im Fernsehen tragen. Wahrscheinlich hat er im Kern recht, ne? Aber es klingt in modernen Zeiten schon ein bisschen altmodisch, muss ich sagen. Gut. Ja, aber von Burladingen ganz weit weg nach Shanghai, da hat nämlich die italienische Luxusmarke Prada einen normalen Wochenmarkt in Beschlag genommen, um ihre Ware besser anzubieten. Auf dem Wushong-Markt, also nicht Wuhong, ne, wo Corona herkommt, in Shanghai, da gibt es sonntags normalerweise Gemüse, Obst, Fleisch, Blumen in Papier und Tüten wird das jetzt eingeschlagen im Prada-Design. Und die Prada hatte den Marktverkäufern das besonders gedruckte Packmaterial kostenlos zur Verfügung gestellt. Ich frage mich jetzt, wie die ausgerechnet auf den Markt gekommen sind, aber okay. Haben das dort 2 Wochen verkauft. Unter dem Motto, fühlt sich wie Prada an, gab es gemischte Reaktionen. Also die Händler und die waren so ein bisschen überrascht über die hohe Anzahl von modebewussten jungen Leuten, die auf einmal auf den Markt gekommen sind. Leider nicht so viel Ware gekauft haben, sondern meistens um Selfies zu machen oder die Ware gekauft haben und um sie dann das Prada-Papier mitzunehmen. Ne? Naja, auch damit kommt man in die Zeitung, ne?
Wir waren jetzt in der Schwäbischen Alb, dann waren wir in Shanghai, nun Wien.
Ach,
dort, Wien. Wo ich sitze. Ja, wir kommen nach Wien zurück.
Haben wir die Woche sicher schon einiges auch in den Medien gehört dazu.
Ja, wir wollen jetzt von einem neuen Konzept berichten, von einem komplett neuen Konzept, bitte was Positives.
Genau, bitte.
Und zwar am 8. Oktober, letzte Woche also, wurde in der Taberstraße, für alle, die es kennen, Taberstraße 15 im 2. Wiener Gemeindebezirk, das erste Automatenrestaurant mit dem Namen Foodie Fridge eröffnet. Im Sortiment befinden sich rund 300 hochwertige Produkte, großteils Bio. Und preiswert sind sie auch noch dazu, aber aus unterschiedlichen Küchen. Also sprich nicht nur jetzt österreichische Küche, sondern auch thailändische, spanische, italienische Einflüsse werden da angeboten. Natürlich gibt es auch Säfte, regionale Weine, Softdrinks. Und das Besondere ist natürlich, man kann sie zu jeder Zeit holen, 24 Stunden. Die Idee kam dem Unternehmensgründer Bill Lasch, weil er gemeint hat, ja, in der Nacht, ich meine natürlich, Würstelstandl gibt es ja natürlich, McDonald's ja auch, aber es muss da ein bisschen mehr geben. Und deswegen kam die Idee, da täglich wird um 9 Uhr in der Früh in der Küche, die natürlich woanders ist, gekocht. Das Essen wird dann abgekühlt in eine, was besonders schön ist, eine nachhaltige Verpackung gesteckt und die kann man dann 3 bis 4 Tage haltbar machen, also und verwenden. Nimmt man dann ins Büro oder nach Hause mit oder verzehrt sie dann gleich nach dem Kauf zu Hause. Vorteil eben, wie gesagt, 24 Stunden ohne Anstellen, mit Karte zu bezahlen oder aber auch schon per App sein Essen vorher reservieren. Also werde ich zeitnah testen. Im Plan ist auch als nächsten Step, dass man natürlich auch dort vor Ort das, was man sich herauszieht aus dem Automaten, auch dort aufwärmen kann und dort dann auch verzehren kann. Von der Optik, wenn man sich die Fotos anschaut, ist es ein bisschen so eine Erinnerung an meine Kindheit. Man kannte das, wo, also Palmers hat das auch gehabt, zum Beispiel die Strümpfe in diesen Kasteln, wo man dann Geld hineingeworfen hat und wo man es dann rausgenommen hat. Also das ist recht lustig und sehr, aber sehr, also man sieht, was man bekommt. Also sehr übersichtlich, helle Farben, ja, Bodenfliesen, die jetzt an mehrere Kulturen erinnern können. Also alles, ja, zum Anschauen und zum Probieren. Ich werde euch berichten.
Es erinnert mich so die Bilder an diese holländischen Shops, wo du diese, wo du auch solche Snacks kaufen kannst, ne, an hinter einer Glasklappe, die man dann aufmacht.
Ja, genau, stimmt, in Amsterdam. Ja.
Das, so sieht das ein bisschen aus. Natürlich modern.
Auch ein bisschen appetitlicher.
Genau, und moderner. Ne?
Zeitgemäß. Ja, genau, definitiv.
Ja, genau. Gut.
Gute Alternative zum Käsekreiner. Gut, dann hatten wir wieder spannende News aus den diversesten Bereichen. Vielen Dank für den Input und danke an alle, die uns wieder zugehört haben. Wir freuen uns, wenn ihr uns Feedback gebt, euch mit euch vernetzt und auch beim nächsten Mal in 2 Wochen wieder einschaltet. Bis dahin, liebe Grüße und gute Zeit.
Ja, und den Händlern wünschen wir natürlich gute Geschäfte.
Ganz genau. Liebe Grüße aus Wien.